Das ist wirklich ein Dilemma, in dem wir uns so befinden. Und wir können nicht immer sagen, wir wollen billige Rohstoffe, lassen das die anderen Länder machen, die das dann irgendwo billig mit schlechten Umweltstandards, mit schlechten Sozialstandards abbauen. Und wir sagen, ja, ich habe dafür einen billigen Rohstoff gekauft, aber hier bei mir möchte ich keine Rohstoffe abbauen, weil möchte ich nicht vor meiner Haustür haben.
The World in My Hand, the Exhibition Podcast.
Rund 1,8 Milliarden. So viele Smartphones wurden im Jahr 2023 weltweit verkauft. Ein langes Leben haben die Geräte allerdings eher nicht. Denn neue Geräte und Modelle locken ständig mit besseren Leistungen und versprechen neue Tools. Alte Geräte lassen sich nur schwer aufrüsten oder reparieren. Nachhaltig ist das nicht. Die Produktion von Smartphones belastet die Umwelt und die Arbeitsbedingungen sind häufig schlecht. Für die Produkte werden wertvolle Rohstoffe benötigt und die kommen aus der ganzen Welt. Viele davon stammen aus dem Bergbau in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo, Uganda oder Chile und werden unter prekären Arbeitsbedingungen abgebaut. Anschließend werden die Smartphones oft in Fabriken in Asien, zum Beispiel in China, zusammengebaut. Das Smartphone hat also eine ganz schöne Reise hinter sich, bevor es in unserer Hand landet. Mein Name ist Jaya Mirani und in diesem Podcast gehen wir begleitend zu der Ausstellung The World in My Hand, der Alexander Tutschek Stiftung, der Frage nach, wie das Smartphone unser Leben verändert hat. Unsere Beziehungen, unser Liebesleben und unsere Identität. Im Podcast möchte ich den Ursprüngen des Smartphones nachspüren. Was waren seine Anfänge, aber auch, wo kommen eigentlich die ganzen Materialien her, die in ihm stecken? Die 6 Folgen sind überall zu hören, wo es Podcasts gibt und können begleitend zur Ausstellung oder separat gehört werden. Zu sehen ist die Ausstellung bis Ende Oktober 2024 im Ausstellungsraum Blackbox in der Parkstadt Schwabing in München. In jeder Folge kommen verschiedene KünstlerInnen und ExpertInnen zu Wort, die sich mit dem Smartphone beschäftigen. Ständige BegleiterInnen unseres Podcasts sind Jörg Gabrecht und Katharina Wenkler, die die Ausstellung kuratiert haben. Wo und wie beginnt eigentlich das Leben eines Smartphones? Ein essentieller Bestandteil eines jeden Smartphones ist natürlich die Batterie bzw. der Akku. In den meisten Smartphones sind sogenannte Lithium-Ionen-Akkus verbaut, die tragbare Geräte mit einem hohen Energiebedarf versorgen und eine vergleichsweise lange Lebensdauer haben. Lithium ist das leichteste Material auf der Erde und zählt zu den nicht nachwachsenden Rohstoffen. Es kommt zwar häufig vor, allerdings nur in sehr niedrigen Konzentrationen. Das silberweiße Leichtmetall führt schon bei Berührung zu schweren Verätzungen und Verbrennungen. Der kanadische Künstler und Fotograf Edward Butinsky ist dem Ursprung des Lithiums nach Chile gefolgt. In seinen großformatigen, äußerst detailreichen Fotografien thematisiert Butinsky die Transformation der Natur durch den Menschen. Seine Fotografien sind oft aus der Luft aufgenommen und erinnern in ihrer Ästhetik an eine Art malerische Abstraktion. In diesem Stil ist auch die Fotografie mit dem Titel Lithium Mines No. 1 Atacama Desert aufgenommen. In der Ausstellung ist das Bild, das riesige Verdunstungsbecken in der chilenischen Atacama-Wüste zeigt, zu sehen. Dort wird das Lithium für die Smartphone-Akkus gewonnen. Inmitten des graubraunen Wüstenbodens schimmern die rechteckigen, in Raster angeordneten Becken in intensivem Hellgrün, Gelb und Blau. Das Bild hängt ganz am Anfang des Ausstellungsrundgangs. Kurator Jörg Gabrecht erzählt, warum.
Jedes Objekt hat ja einen Ursprung und das ist einmal die Idee eines Objektes, aber es ist natürlich auch, wie kommt es in die Welt, wie ist es gemacht, welche Materialien brauche ich dafür. Und das Smartphone wird halt batteriebetrieben, das ist ja mobil, das ist also eines der größten Errungenschaften, dass wir eben nicht mehr eine Steckdose brauchen oder beziehungsweise nur zum Aufladen. Dass die Batterie funktioniert, liegt daran, dass eben ein Rohstoff drin ist wie das Lithium, das ein Synonym auch für ein Smartphone ist, genau wie fürs E-Auto mittlerweile ja auch. Aber das 2007 war das eben der Rohstoff für das Smartphone, der es ermöglicht hat, dass wir es überall mit uns herumtragen können und es mit Strom versorgt ist und mit Energie. Und jetzt gibt es zu Ed Butinsky natürlich wunderbare Assoziationen und ich finde es einen wichtigen Auftakt für diese Ausstellung. Erstmal, weil es eine wahnsinnige Ästhetik hat, also diese Verdunstungsbecken aus der Luft aufgenommen, die in grün, gelb, türkis in der grauen Atacama-Wüste im Sonnenlicht schimmern. Es hat ganz stark, wenn man jetzt beim visuellen Eindruck bleibt, hat die Struktur dieses Bildes mit den rechteckigen Verdunstungsbecken auch eine gewisse Pixelästhetik, die wir natürlich alle beim Smartphone nicht haben wollen, aber wissen, dass ein digitales Bild eben aus Pixeln aufgebaut ist. Also das spielt damit rein. Ed Putinsky ist eigentlich der Künstler, der das Anthropozän in Bildern festhält, also das Menschenzeitalter, das eben besagt, dass wir auf dem Planeten mehr hinterlassen an Spuren als jemals zuvor. Und er tut das in einer Art und Weise, die neutral ist. Er zeigt die Schönheit, die wir mit unserer Industrialisierung und der Überformung der Welt ja auch schaffen.
Die größten Lithiumvorkommen der Erde befinden sich in dieser Wüste, der chilenischen Salar de Atacama, der trockensten nicht-polaren Wüste der Erde. Inmitten dieser kargen, surrealen Landschaft befinden sich rund 27% der weltweiten Lithiumreserven. Was genau Lithium ist und wie der Abbau funktioniert, erklärt uns Butter Buckhagen. Sie ist Geologin der Deutschen Rohstoffagentur und hat bereits vor 14 Jahren begonnen, sich mit dem Smartphone zu beschäftigen, über das sie ihre Doktorarbeit schrieb. Ganze 3 Jahre lang stand sie im Labor und untersuchte und analysierte Smartphones.
Lithium ist ein relativ leichtes Element. Es gehört zu den Erdalkalimetallen und ist sehr reaktiv mit der Luft, kommt deswegen nicht so ungebunden vor, sondern ist meist entweder als Salz gebunden. In den Sohle-Salzseen in Südamerika kommt es sehr häufig vor. Oder es ist direkt in Festgestein gebunden, als Carbonate oder andere in anderen Formen. Und das sind auch die beiden Abbauweisen, die man nimmt. Entweder baut man Lithium aus Pegmatiten, aus Festgesteinen ab, oder man holt es aus dieser Salzsohle raus, wo es dann oft noch mit Magnesium oder anderen Stoffen verunreinigt ist, von denen man es erst trennen muss. Und das sind auch so die beiden Hauptabbaugebiete, ne? Also in Südamerika eben aus der Sohle und in Australien zum Beispiel aus dem Festgestein. Man braucht natürlich immer für Rohstoffe Energie und auch Wasser. Und das ist natürlich eben in den südamerikanischen Ländern, werden diese Salzseen dann praktisch dort an den Teilen, werden so kleine Areale geschaffen, wo es dann verdunstet, ne, um das Lithium zu gewinnen. Da gibt es immer wieder Diskussionen mit den Leuten vor Ort, dass es den Wasserspiegel betrifft. Es gibt allerdings trotzdem auch Berechnungen, dass die Landwirtschaft oder andere Aktivitäten da genauso auf das Wasser beschäftigen. Das ist tatsächlich so. Sicherlich, aber trotzdem ist es nicht von der Hand zu weisen, dass natürlich ein Abbau immer irgendwo ein Eingriff in die Natur ist. Und es natürlich wichtig ist, dass wenn man dann mit dem Abbau da beendet ist, dass man die Sachen wieder renaturiert, dass man die zurückgibt zur Natur. Es ist jetzt aber nicht unbedingt so, dass die Pegmatitgewinnung in Australien, die ist auch sehr energieintensiv. Da braucht man zwar nicht so viel Wasser, aber dafür sehr viel Energie. Und je nachdem, wie der Energiemix ist, ist es dann auch nicht unbedingt besser. Also es ist für jeden Rohstoff, den man abbaut, ist es schwierig.
Die Rohstoffe, die für das Smartphone verwendet werden, kommen dabei aus der ganzen Welt.
Also in einem Smartphone stecken tatsächlich extrem viele Rohstoffe drin, also alleine über 60 Metalle. Wir brauchen zum Beispiel Kupfer als guten Leiter auf der Leiterplatine, wir brauchen Lithium für die Mikrochips, Lithium und Kobalt für die Akkus, Gold für bestimmte Kontakte, seltene Erden für die Magnete in den Lautsprechern, Wolfram und Palladium und Tantal und also wirklich so alle Metalle, von denen man jemals im Chemieunterricht schon mal gehört hat und die man aus dem Periodensystem kennt, da stecken wirklich über 60 von denen drin. Die seltenen Erden ist eine Stoffgruppe von 17 Metallen, die sich so ein bisschen unterhalb von dem Periodensystem befindet, wenn man da mal so drauf schaut. Das sind die Lanthanoide, so Lanthan und Cer sind die, die noch ein bisschen häufiger vorkommen, aber die anderen kommen auch relativ häufig vor, also der Name seltene Erden irritiert tatsächlich, weil die sind nicht unbedingt selten, sondern die kommen sehr wohl auch häufig vor. Aber die kommen nicht so oft geologisch angereichert vor. Es gibt nicht so viele Lagerstätten, wo es sich lohnt, sie abzubauen, damit ne, das wirklich die so gehäuft vorkommen, dass man sie dort abbauen kann. Und sie sind auch noch voneinander relativ schwer zu trennen, diese 17 seltenen Erden. Der Name rührt ein bisschen daher, das sind oxidische Gesteine und Oxide hat man früher Erden genannt, ne, und selten, weil sie halt nicht so oft in den Gesteinsbildenden mit Mineralien vorkommen. Also die Minerale, die wir häufig verwenden.
Um wettbewerbsfähige Preise auf dem Markt zu halten, werden Hersteller von Smartphones oft dazu gedrängt, die Produktion kostengünstig zu gestalten. Das führt oft dazu, dass der Rohstoffabbau dorthin verlagert wird, wo die Arbeitskosten niedriger sind und weniger strenge Umweltschutzstandards herrschen. Zum Beispiel nach Brasilien, Westafrika, Indien, China oder Südost- und Zentralasien. Diese Praxis birgt jedoch ethische und ökologische Bedenken. In einer Studie von 2021 wurde außerdem festgestellt, dass der Bergbau zwischen 2000 und 2019 konstant blieb. Die Hälfte aller Bergbauaktivitäten lag dabei in unmittelbarer Nähe von Schutzgebieten und fast 90% wurden in Gebieten mit Wasserknappheit durchgeführt. Diese Minen würden den Druck auf das ohnehin bereits anfällige Ökosystem erhöhen. Auch die Arbeitsbedingungen sind zum Teil katastrophal. So berichtet die Menschenrechtsorganisation Amnesty International zum Beispiel, dass die Ausweitung industrieller Kobalt- und Kupfererzminen in der Demokratischen Republik Kongo zu rechtswidrigen Zwangsräumungen, sexualisierter Gewalt, Brandstiftung und Misshandlung geführt hat. Auch Britta Bokhagen sieht einige Praktiken des Rohstoffabbaus kritisch.
Das ist ja nur, diese neuen Abbaumethoden werden jetzt teilweise erst für diese relativ neueren Methoden und neueren Rohstoffe erst geschaffen. Und deswegen sieht es natürlich so aus, als wenn die jetzt total umweltschädlich ist. Die sind auch nicht besser oder schlechter als andere. Also klar, Bergbau, muss man ganz deutlich sagen, ist immer ein Eingriff in die Natur. Aber es gibt sehr viele Beispiele für Bergbau, wie er nachhaltig stattfinden kann. Zum Beispiel in Schweden, zum Beispiel in Polen, wo wir in Europa wirklich sehr gute Bergbau, Tagebau haben, wo alles mit sehr hohen Umweltauflagen und sehr hohen Sozialstandards stattfindet. Und gerade deshalb wollen wir eigentlich auch versuchen, in Deutschland, in Europa auch wieder mehr Bergbau in Europa zu machen, weil wir haben hier hohe Umweltstandards, wir haben hier hohe Sozialstandards. Wir können nicht erwarten, dass in Ländern des globalen Südens, wo die Standards nicht so hoch sind, dass es da unter den Umständen so gemacht wird, wie wir es gerne möchten oder wie wir sagen, dass es richtig ist. Ne? Das ist wirklich ein Dilemma, in dem wir uns so befinden. Und wir können nicht immer sagen, wir wollen billige Rohstoffe, lassen das die anderen Länder machen, die das dann irgendwo billig mit schlechten Umweltstandards, mit schlechten Sozialstandards abbauen. Und wir sagen, ja, ich habe dafür einen billigen Rohstoff gekauft, aber hier bei mir möchte ich keine Rohstoffe abbauen, weil möchte ich nicht für meine Haustür haben. Das geht nicht mehr. Ne? Also CO2 und Umwelt betrifft die globale Gesellschaft, ne, und betrifft die ganze Erde. Und wenn wir wissen, dass wir es hier gut machen können, dann sollten wir es hier auch tun. Und dann müssen wir auch die Konsequenzen dafür tragen. Ne. Aber dann halt auf einem hohen Standard mit Arbeitsplätzen, mit Sozialstandards. Aber das kostet natürlich auch.
Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, wo die ganzen Einzelteile eures Smartphones herkommen? Die Rohstoffe werden aus der ganzen Welt zusammengetragen, bevor sie in Ländern wie China, Korea oder Japan zu den uns vertrauten Geräten zusammengebaut werden. Und danach landet das Smartphone in unseren Händen. Im Durchschnitt circa 3 Jahre, bevor wir uns ein neues kaufen. Was passiert also mit den ganzen alten Smartphones, die nicht mehr verwendet werden? Dieser Frage geht der Medien- und Konzeptkünstler Aram Bartol mit seiner Skulptur »How do you put out a lithium-ion battery fire?« nach. Die Skulptur besteht aus ca. 50 zu recycelnden Smartphones, geschüttet zu einem Haufen. Dazwischen ist ein spezieller Löschsand gemischt, um die potenzielle Ausbreitung eines Feuers durch die selbstentzündlichen Lithiumbatterien zu verhindern. Aram Bartol erzählt, wie es zu der Skulptur kam.
Also es war damals für eine Ausstellung in der Schweiz, in einer Galerie, und sind wir auch zum Elektro-Recycling gefahren und haben quasi mit viel Überzeugungskraft das dann geschafft, da so ein Eimer alte Handys uns auszuleihen, ja, also sind auch zurückgegeben worden. Und ja, das quasi symbolisiert dann, also dieser Haufen kaputter Handys, ist ja immer noch so ein bisschen, also neben diesen jetzt ja, Rohstoffe oder auch toxisch und dies und das, gefährliche Daten, die da noch drauf sind, ist eher auch so eine, für mich dann noch so eine andere Ebene, der, wenn man diese ganzen Geräte sieht, dass diese Emotionalität, die vielleicht auch noch an so einem Handy hängt, also wo man dann, wenn man die alle auf dem Haufen sieht, denkt, oh ja, wem haben die gehört und was wurden da für Nachrichten verschickt, irgendwie Liebesbotschaften oder Verwandte sind gestorben und so weiter, also eine Aufgeladenheit auch von so einem Device, also nochmal ganz anders als jetzt, ich weiß nicht, ein Kühlschrank oder so. Ja, da sind wir ja eher alle so, ups, Kühlschrank. Gibt es auch so eine emotionale Verbindung, glaube ich. Ja. Und das ist auch an so einem Haufen, ist dann wie so ein Haufen, also vergangenen Emotionen.
Und was passiert, wenn das Handy dann tot ist?
Das Spannende ist dann, wenn so ein Gerät dann aber kaputt ist und nicht mehr funktioniert oder es sich auch nicht mehr lohnt zu reparieren und dann eigentlich dem Recycling zugeführt werden sollte. Die meisten Handys liegen ja in Schubladen in der Republik bei den Leuten, weil irgendwie ist das ja noch so das alte Gerät, das man nicht weggeben will. Also wir haben, ich weiß nicht, gibt es immer so Zahlen, zigtausend Tonnen Gold in den Schubladen liegen zu Hause. Genau, aber wenn es dann weggegeben wird, dann ist plötzlich so ein altes Handy irgendwie total schwierig. Also da sind noch Daten drauf, die ja dürfen natürlich nicht in fremde Hände gelangen. Also wenn das beim Recyclinghof liegt, wenn man da fragt, darf ich mal ein paar Handys von Ihnen haben, dann sagen die, nein, das geht auf keinen Fall und so. Und dann sind da ja noch Akkus drin, Lithium-Ionen-Akkus, die könnten auch, wenn man die nicht richtig behandelt, dann brennen oder explodieren und so.
Das war zum Beispiel 2016 der Fall, als eine Serie von Samsung-Smartphones mit brennenden Schlagzeilen machte. In den USA wurde sogar ein Flugzeug wegen eines brennenden Samsung-Handys evakuiert. Damit es zu keinem Brand kommt, wurden die Akkus in seiner Skulptur entfernt, erzählt Aram Batol.
In Wirklichkeit brennen die aber viel seltener als ein normales Verbrennerauto, heißt es dann wieder von den Experten. Wenn ich so einfach einen Haufen Smartphones, alte Smartphones in die Galerie ausstelle, in der Galerie oder im Museum ausstelle, dann ist das ja eigentlich nicht sicher, weil da könnte ja ein Akku dann über Nacht Feuer fangen. Also da haben wir dann eben in der Galerie gab es so einen Blecheimer, da wurden die dann weggeräumt über Nacht. Und am nächsten Tag wurde der Haufen neu hingeschüttet. Ich habe ein paar so Arbeiten, die auch die mit Feuer zu tun haben. Dann kommt immer ein Ausstellungshaus. Ja, wir wollen das gerne zeigen. Ja, das ist mit einem Feuer. Ach so, das geht nicht. Sicherheit unseres Hauses. Und deswegen ist jetzt ja nun auch hier in dieser Ausstellung das so gelöst worden, dass diese Smartphones keine Akkus mehr haben.
Der Lebenszyklus eines Smartphones hat aber nicht nur ökologische Kritik hervorgerufen. Auch politisch ist das Leben eines Smartphones vom Rohstoffabbau über die Produktion bis hin zur Müllentsorgung problematisch. Es handelt sich geradezu um eine neokoloniale Verwertungskette, kritisiert Aram Batol.
Weil die Stoffe, aus denen das Handy gebaut sind, die seltenen Erden, die kommen ja auch erst quasi aus diesen Ländern. Dann gibt es immer das Beispiel mit Kongo, wo unter so unmenschlichen Bedingungen da Kobalt abgebaut wird und so. Und wir das unbedingt brauchen, um unsere Smartphones zu bauen. Und wenn dann die Smartphones kaputt sind, werden sie auch wieder nach Afrika oder Asien entsorgt. Also da ist auch durch so ein brutaler Kreislauf, der immer noch stattfindet und also wir auch Probleme haben quasi in der Politik, die an diese Themen nicht ran wollen oder gerne das alles so lassen wollen, wie es eigentlich ist. Aber es gehört dringend irgendwie geändert. Ja.
Eine Umfrage des Elektronikherstellers NothingTech im Februar 2024 hat ergeben, dass sich knapp 40% der Befragten im Alter zwischen 18 und 34 Jahren binnen 1 bis 2 Jahren nach dem letzten Kauf ein neues Handy anschaffen. Nur 18% nutzen ihr Gerät über 3 Jahre oder länger. Unterschiede gibt es aber zwischen den Leistungsklassen. High-End-Smartphone-BesitzerInnen wechseln im Schnitt häufiger als jene, die ein Mittelklasse-Gerät bevorzugen.
Handys werden ja nicht neu gekauft in erster Linie, weil sie kaputt sind, sondern weil die sogenannte Style-Obsoleszenz. Also ja, ich will jetzt einfach, ich brauche das neue iPhone, weil das Neue ist da. Also das Alte geht zwar noch, aber das kriegt dann mein kleiner Bruder oder ich weiß nicht, sozusagen jemand anders. Ist nicht mehr modisch genug quasi bei Kleidern und so weiter. Ist das ja auch so, dass oft immer neue Sachen gekauft werden, obwohl die alten noch funktionieren. Das ist eine große Problematik. Die andere Geschichte ist dann noch, da hat ja gerade die EU auch ein Gesetz, ich glaube, es ist ein Gesetz oder eine Richtlinie erlassen, Right to Repair, also das Recht auf Reparatur, was auch ein Thema ist, was total wichtig ist, weil die großen Firmen, das ist jetzt nun Apple, das ist aber auch alle Samsungs und so weiter. Und das betrifft dann auch Fernseher und all die anderen Geräte, quasi sich an ihre Ersatzteile klammern. Also die entweder sehr teuer machen oder sind gar nicht available. Und wenn das Gerät repariert werden soll, dann darf das nur ein authentifizierter Händler machen. Und dann authentifizieren sie die ganzen Händler nicht und also Reparateure nicht. Also da ist so, die versuchen natürlich die Hürde hochzuhalten, weil wir sollen ja neue Sachen kaufen. Oder dann reparieren sie es am liebsten selber. Bei Samsung und so weiter ist ziemlich offensichtlich, dass quasi wenn der Screen kaputt geht, dann kauft man den Screen mit dem ganzen Motherboard zusammen als Ersatzteil und das ist dann wieder fast so teuer wie ein neues Handy, also für den normalen Reparateur hier um die Ecke. Und da gibt es eben so ein neues Gesetz, was jetzt sehr wichtig ist.
Nachhaltiger wird das Smartphone, wenn wir es länger verwenden. Auf EU-Ebene soll dafür das Recht auf Reparatur für VerbraucherInnen eingeführt werden. Das Gesetz wird Hersteller verpflichten, kostenlose und transparente Reparaturinfos sowie kompetente Reparaturen bereitzustellen. Außerdem müssen Hersteller mindestens 10 Jahre lang Ersatzteile für Produkte vorhalten und die zu einem angemessenen Preis zur Verfügung stellen, sodass sich die Reparatur auch finanziell lohnt gegenüber dem Nachkauf. Grundsätzlich scheint es einen Trend zu einem bewussteren Umgang mit Smartphones zu geben. Hersteller wie Fairphone versuchen möglichst ohne Ausbeutung von Personen und mit möglichst geringem Schaden für die Umwelt zu produzieren. Und auch NutzerInnen tragen zur Nachhaltigkeit bei. Im europäischen Durchschnitt werden Smartphones deutlich länger genutzt als noch vor ein paar Jahren. Auch wenn das Smartphone dann doch den Geist aufgibt, kann man es noch verwenden. Die wertvollen Rohstoffe im Smartphone sollten nämlich recycelt werden, sagt Britta Buchhagen.
Wir brauchen viele von diesen Spezialrohstoffen auch für die Energiewende, auch für die E-Mobilität, für die Mobilitätswende als Ganzes. Wir müssen natürlich ein bisschen gucken, eben wo kriegen wir unsere Rohstoffe in Zukunft her, ohne dass wir komplett Raubbau unserer Erde betreiben. Wir müssen also auch mehr ins Recycling gehen. Das passiert jetzt ja auch viel. Dazu müssen natürlich aber diese Stocks, aus denen man das recyceln kann, auch erstmal aufgebaut werden halt. Da muss also genügend Masse vorhanden sein, dass sich das Recycling da auch lohnt, dass ich so viel zurückkriege, dass ich damit auch wieder genug neue Sachen bauen kann. Also es gibt tatsächlich Berechnungen, dass es in Deutschland 200 Millionen Handys in den Schubladen gibt. Und das ist schon relativ viel, ne? Also wenn diese 200 Millionen mal zum Recycling gebracht werden, dann lohnt es sich auch noch sicherlich nochmal neue Prozesse dafür zu entwickeln halt, ne? Von daher ist da wirklich jeder angehalten, sein Tablet, sein Smartphone, dein Laptop, wenn sie kaputt sind, dann nicht alle irgendwo zu horten, sondern wirklich zum Recycling zu bringen, damit es sich lohnt und man die Rohstoffe rausholt. Wenn man sich zum Recycling bringt, da gibt es natürlich die Technologien, die halt die recyceln, wo die wichtigsten Rohstoffe rausgeholt werden, so dass es ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist. Das klingt zwar auf den ersten Blick immer erstmal wenig, aber es werden von den rund 60 Metallen 5 bis 6 Metalle erstmal nur recycelt. Bei den meisten Anlagen, das sind die wertbringenden Metalle wie Gold, Silber, Platin, Kupfer und Palladium. Es gibt aber auch 3 große gute Recyclinganlagen in Europa, die bis zu 20 Metalle rausholen. Also Recycling ist die beste und einzige und nachhaltige Lösung für ein Handy, wenn es dann kaputt ist.
Eure alten Smartphones könnt ihr übrigens in den extra dafür vorgesehenen Sammelstellen oder Organisationen abgeben. Um wirklich zu funktionieren, muss das Recycling aber von Anfang an mitgedacht werden, erklärt Bukam.
Dann natürlich auch, was sehr viel diskutiert wird, auch das Design for Recycling mit einzubeziehen. Ne? Dass man beim Design von einem Produkt, egal welchem Produkt, schon mit überlegt, wie kann ich das am Ende besser recyceln? Indem ich es eben nicht so viel verklebe und nicht zu viel verbaue und so viel, dass ich es kaum auseinanderkriege halt, ne? Sondern dass es so eine Art modulare Bauweise ist, wo man relativ schnell was auseinandernehmen kann und damit A, besser reparieren kann oder auch B, nachher besser recyceln kann halt. Das ist natürlich, wenn man sich so ein kompaktes Smartphone anschaut, nicht ganz so einfach.
Der Lebenszyklus von Smartphones verleiht dem Titel der Ausstellung The World in My Hand eine ganz neue Bedeutung. Denn jedes Mal, wenn wir unser Smartphone in die Hand nehmen, halten wir nicht nur ein technisches Gerät und die digitale Welt, sondern ein komplexes Netzwerk, das sich über den gesamten Globus erstreckt, in der Hand. Von den Minen in Südamerika und Afrika über die Fabriken in Asien bis hin zu den EndverbraucherInnen. Es ist wirklich die komplette Welt, die jeden Tag in unseren Händen liegt. Doch dieser Griff nach der Welt kommt auch mit einem Preis. Um einen nachhaltigen Umgang mit dem Smartphone zu fördern, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, was für eine weite und nicht ganz einfache Reise diese Geräte hinter sich haben. Ist es wirklich immer notwendig, das neueste Modell zu besitzen, wenn es doch viele Anbieter gibt, die qualitativ hochwertige, gebrauchte Handys verkaufen? Und wenn das Smartphone dann doch irgendwann mal den Geist aufgibt, sei es durch einen defekten Akku oder ein zerbrochenes Display, sollte es nicht den Weg in die Schublade, sondern zum Recycling finden. Und genau dahin bringe ich jetzt erstmal mein altes Handy. The World in My Hand ist ein Podcast der Alexander Tutschek Stiftung, begleitend zur gleichnamigen Ausstellung. Zu sehen ist die Ausstellung bis Ende Oktober 2024 im Ausstellungsraum Blackbox in der Parkstadt Schwabing in München. Wer mehr über Design, Smartphone-Daumen oder Rohstoffe im Handy lesen will, kann das in der Ausstellungspublikation Telefonbuch. Darin gibt es 8 Essays zum Smartphone. Die Alexander Tutschek Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in München, die zeitgenössische Kunst und Wissenschaft fördert. Alle 6 Folgen dieses Podcasts sind überall verfügbar, wo es Podcasts gibt. Gesprochen habe ich für diese Folge mit Jörg Gabrecht, Britta Buchhagen und Aaron Bartol. Mein Name ist Jaya Mirani.